Campus Deutsch. Hören und mitschreiben. Grundlagen. 1.
Vor kurzem meinte meine Nachbarin im Gespräch zu mir: Ich finde es toll, dass ihr in eurer Familie zwei Sprachen sprecht und eure Kinder zweisprachig aufwachsen. Das ist eine tolle Chance für die. Ich beneide euch richtig. Ich fühlte mich zwar sehr geschmeichelt, war aber auch etwas verblüfft. Die Familie meiner Nachbarin ist nämlich auch zweisprachig. Als ich das erwähnte, sagte sie: Stimmt eigentlich, das war mir gar nicht so bewusst. Wie kam es dazu?
2.
Die Antwort liegt, denke ich, in den Zweitsprachen, um die es hier geht. Mein Mann ist Brite und spricht Englisch mit unseren Töchtern. Die Familie meiner Nachbarin hat dagegen türkische Wurzeln und die Kinder wachsen mit dem Deutschen und dem Türkischen auf.
3.
Vom Sprachlichen her haben ihre Kinder daher eigentlich viel größere Vorteile. Sie lernen schon früh eine Sprache, die aus einer ganz anderen Sprachfamilie kommt, und erwerben damit eine viel größere sprachliche und grammatische Weitläufigkeit als meine Kinder, die mit Englisch und Deutsch zwei sehr eng verwandte germanische Sprachen sprechen. Es geht hier jedoch nicht um sprachliche Fakten, nicht um die Sprachen selbst, sondern um unterschiedliche Bewertungen von Sprache und um soziale Faktoren. Englisch lernt man in der Schule, das muss also etwas mit Bildung zu tun haben. Englisch hat daher ein hohes gesellschaftliches Ansehen und Englischkenntnisse werden als Bildungsvorteil wahrgenommen. Wer in Deutschland Türkisch spricht, kommt dagegen häufig aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt mit entsprechend geringem Sozialprestige. Mein Kollege Christoph Schröder, der mit einer Professorin aus Istanbul verheiratet ist, erlebt es häufig, dass Menschen völlig ungläubig darauf reagieren, dass Türkisch auch in Akademikerfamilien in Deutschland gesprochen werden kann. Er und seine Frau sprechen Türkisch miteinander, die gemeinsame Tochter wächst zweisprachig auf und spricht Deutsch mit ihrem Vater und Türkisch mit ihrer Mutter. Wenn die Familie in der U-Bahn in Berlin unterwegs ist und sie sich auf Türkisch unterhalten, werden sie oft gefragt, welche interessante Sprache sie denn sprechen. Die Fragenden reagieren dann mit Überraschung und Verblüffung, wenn sie erfahren, dass es Türkisch ist. Dies passt offensichtlich nicht zu ihrem ersten Eindruck der Familie, nach Kleidung, Auftreten, sozialem Habitus. Türkisch ist als Sprache sozial benachteiligter gebrandmarkt und wird nicht als Familiensprache von Akademikern erwartet.
4.
Vor diesem Hintergrund wird der Erwerb des Türkischen bei Kindern oder Enkeln türkischer Migranten dann gar nicht als zusätzliche sprachliche Kompetenz wahrgenommen. Türkischkenntnisse zählen nicht als Bildung, sondern eher als Nachteil. Eine Fehleinschätzung, die nicht nur negative Auswirkungen für die betroffenen Kinder selbst hat, sondern auch zu einer Verschwendung sprachlicher Ressourcen in unserer Gesellschaft führt. Die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin spricht hier von einer regelrechten Kapitalvernichtung.
5.
Türkischkenntnisse werden nicht als bildungswert, sondern als regelrechtes Handicap gesehen. Und hier taucht dann das Gespenst der doppelten Halbsprachigkeit regelmäßig auf. Mehrsprachige Kinder sprechen nach dieser Auffassung plötzlich gar keine Sprache mehr richtig, sondern beide nur noch halb. Kindliche Äußerungen, wie sie typisch sind im Lernprozess, zum Beispiel die Übertragung grammatischer Muster der einen Sprache auf die andere, werden dann als Hinweis auf eine solche drohende Halbsprachigkeit angesehen und nicht als das erkannt, was sie sind, nämlich ganz normale, gesunde Entwicklungsstufen im mehrsprachigen Spracherwerb.
6.
Mit Englisch passiert einem das nicht. Meine Töchter haben auch schon grammatische Regeln der einen Sprache auf den Bereich der anderen übertragen und zum Beispiel so etwas gesagt wie »Warte für mich«, eine Übertragung der englischen Wendung »Wait for me« mit Präposition »for«, »für« auf das Deutsche. Oder auch »I want that haven«. Hier wird die deutsche Verbgrammatik mit Infinitiv wie in »haben« für das englische Verb »have« verwendet. Dies wird dann eher als niedlich angesehen oder, ganz zutreffend, als Hinweis auf sprachliche Flexibilität und komplexes sprachliches Wissen. Kein Mensch beschwört hier das Schreckgespenst der doppelten Halbsprachigkeit.
7.
Vor kurzem meinte meine Nachbarin im Gespräch zu mir: Ich finde es toll, dass ihr in eurer Familie zwei Sprachen sprecht und eure Kinder zweisprachig aufwachsen. Das ist eine tolle Chance für die. Ich beneide euch richtig. Ich fühlte mich zwar sehr geschmeichelt, war aber auch etwas verblüfft. Die Familie meiner Nachbarin ist nämlich auch zweisprachig. Als ich das erwähnte, sagte sie: Stimmt eigentlich, das war mir gar nicht so bewusst. Wie kam es dazu? Die Antwort liegt, denke ich, in den Zweitsprachen, um die es hier geht. Mein Mann ist Brite und spricht Englisch mit unseren Töchtern. Die Familie meiner Nachbarin hat dagegen türkische Wurzeln und die Kinder wachsen mit dem Deutschen und dem Türkischen auf. Vom Sprachlichen her haben ihre Kinder daher eigentlich viel größere Vorteile. Sie lernen schon früh eine Sprache, die aus einer ganz anderen Sprachfamilie kommt und erwerben damit eine viel größere sprachliche und grammatische Weitläufigkeit als meine Kinder, die mit Englisch und Deutsch zwei sehr eng verwandte germanische Sprachen sprechen. Es geht hier jedoch nicht um sprachliche Fakten, nicht um die Sprachen selbst, sondern um unterschiedliche Bewertungen von Sprache und um soziale Faktoren. Englisch lernt man in der Schule, das muss also etwas mit Bildung zu tun haben. Englisch hat daher ein hohes gesellschaftliches Ansehen und Englischkenntnisse werden als Bildungsvorteil wahrgenommen. Wer in Deutschland Türkisch spricht, kommt dagegen häufig aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt mit entsprechend geringem Sozialprestige.
8.
Der Begriff Halbsprachigkeit kam in den 1960ern in Schweden auf und wurde später insbesondere von Jim Cummins in Nordamerika aufgegriffen und verbreitet. Das Konzept bezog sich hier jedoch von Anfang an nur auf schriftsprachliche Kompetenzen und den formellen Sprachgebrauch in der Schule. Cummins spricht von der Cognitive Academic Language Proficiency, der kognitiv-schulisch-akademischen Sprachfertigkeit. Oder auch Bildungssprache, wie Ingrid Gogolin als Alternativbegriff vorschlägt. Dies ist eine wichtige Einschränkung. Der Sprachgebrauch, dem Kinder in der Schule begegnen, unterscheidet sich ganz wesentlich von der Alltagssprache. Er bildet eine eigene Sprachform, die Schulsprache, wie sie der Pädagoge Rico Katomas nennt.
9.
Diese Schulsprache ist näher an der Schriftsprache als am gesprochenen Deutsch und wird oft in einer Weise verwendet, die für die Domäne der Schule charakteristisch ist, in anderen Umgebungen aber unpassend und künstlich wirken würde. Katomas schreibt dazu, Zitat, der artifizielle oder fiktive Charakter der Schulsprache wird durch oftmals fiktive Lehrer-Schüler-Dialoge, durch unechte Fragen, konstruierte Problem- bzw. Aufgabenstellungen und durch den zunehmenden Gebrauch von Fachbegriffen, Technolekten, noch verstärkt. Zitat Ende. Auf diese besondere Sprachform der Schulsprache sind Kinder aus Ober- und Mittelschichtfamilien besser vorbereitet als andere Kinder.
10.
Wenn es um die Domäne der Schulsprache geht, ist eine Vertrautheit mit dieser Sprachform ein wesentlicher Vorteil für den Schulerfolg. Und diesen Heimvorteil haben Kinder aus oberen sozialen Schichten auf zwei Ebenen. Zum einen orientiert sich der schriftsprachliche Standard in Deutschland sehr eng am Sprachgebrauch der Mittelschicht. Kinder, die aus Mittelschichtsfamilien kommen, können also leichter an den Sprachgebrauch anknüpfen, dem sie in der Schule dann begegnen. Zum anderen sind auch die speziellen Kommunikationssituationen der Schule ihnen bereits vertraut. So ist es in der bildungsbürgerlichen Mittelschicht gang und gäbe, Kindern Fragen zu stellen, die als echte Fragen ganz unsinnig wären, die aber typisch für Prüfungsfragesituationen in der Schule sind. Fragen, deren Antwort man eigentlich schon weiß, die aber das Wissen des Gefragten testen sollen. Als ich heute Morgen meine jüngere Tochter zum Kindergarten brachte, sah sie auf dem Landwehrkanal mehrere Schwäne und sagte zu mir, »Guck mal, Mami, da sind zwei Schwäne und hier sind nochmal drei.« Ich fragte sie daraufhin, »Wie viele sind das denn insgesamt?« Wenn man diese Frage als normale Frage ernst nimmt, also als Aufforderung, eine Wissenslücke beim Fragenden, also in diesem Fall bei mir, zu füllen, dann wäre eine sinnvolle Antwort zum Beispiel, Mami, kannst du etwa nicht bis 5 zählen? So etwas antwortete meine Tochter aber nicht. Sie versuchte stattdessen, die richtige Antwort zu finden und war stolz, als sie es geschafft hatte. Und sie tat dies, weil sie als Mittelschichtskind mit solchen unnormalen Fragen vertraut ist. Damit hat sie, wenn sie in einem Jahr in die Schule kommt, dann den typischen Mittelschichtsvorteil. Sie erfährt die Schulsprache und ihre Verwendung nicht als Bruch, sondern als Fortführung dessen, was sie schon von zu Hause kennt. Entsprechend wird sie vermutlich problemlos damit umgehen können und wird dann als sprachlich kompetent wahrgenommen. Und sollte sie einmal Eigenheiten in ihrem Sprachgebrauch zeigen, ist es dementsprechend weniger wahrscheinlich, dass sie dann als doppelt halbsprachig angesehen wird. Der Mythos der doppelten Halbsprachigkeit hat somit eine klare soziale Komponente.
11.
Aber auch die sprachliche und soziale Situation selbst hat einen Einfluss. Sprachtests werden typischerweise von Mittelschichtprüfern mit ihrem Mittelschichtsprachgebrauch und Habitus durchgeführt. Und Kinder aus anderen sozialen Schichten neigen dazu, dann eher schüchtern zu sein und nicht viel zu sagen. Wenn solche sprachlichen Kompetenzen getestet werden und es um Fähigkeiten in der Schulsprache geht, dann sagt ein schlechteres Abschneiden von Kindern mit türkischer, arabischer und anderer Zweitsprache somit nicht unbedingt etwas über ihr Sprachvermögen aus, noch deutet es auf Halbsprachigkeit hin. Entsprechend schneiden auch einsprachige Kinder bei Sprachtests schlecht ab, wenn sie nicht aus der Mittelschicht kommen.
12.
Wenn es um die Domäne der Schulsprache geht, ist eine Vertrautheit mit dieser Sprachform ein wesentlicher Vorteil für den Schulerfolg. Und diesen Heimvorteil haben Kinder aus oberen sozialen Schichten auf zwei Ebenen. Zum einen orientiert sich der schriftsprachliche Standard in Deutschland sehr eng am Sprachgebrauch der Mittelschicht. Kinder, die aus Mittelschichtsfamilien kommen, können also leichter an den Sprachgebrauch anknüpfen, dem sie in der Schule dann begegnen. Zum anderen sind auch die speziellen Kommunikationssituationen der Schule ihnen bereits vertraut. So ist es in der bildungsbürgerlichen Mittelschicht gang und gäbe, Kindern Fragen zu stellen, die als echte Fragen ganz unsinnig wären, die aber typisch für Prüfungsfragesituationen in der Schule sind. Fragen, deren Antwort man eigentlich schon weiß, die aber das Wissen des Gefragten testen sollen.
13a
Kattomas schreibt dazu, Zitat, der artifizielle oder fiktive Charakter der Schulsprache wird durch oftmals fiktive Lehrer-Schüler-Dialoge, durch unechte Fragen, konstruierte Problem- bzw. Aufgabenstellungen und durch den zunehmenden Gebrauch von Fachbegriffen, Technolekten, noch verstärkt. Zitat Ende.
13b
Cummins spricht von der Cognitive Academic Language Proficiency.
14a
Der Mythos der doppelten Halbsprachigkeit hat somit eine klare soziale Komponente.
14b
Wenn solche sprachlichen Kompetenzen getestet werden und es um Fähigkeiten in der Schulsprache geht, dann sagt ein schlechteres Abschneiden von Kindern mit türkischer, arabischer und anderer Zweitsprache somit nicht unbedingt etwas über ihr Sprachvermögen aus, noch deutet es auf Halbsprachigkeit hin.
15.
Die Sprachfähigkeit ist etwas, das unsere Spezies Homo sapiens so definiert wie der Rüssel den Elefanten und der Gesang den Kanarienvogel. Jedes Kind ist sprachlich kompetent. Jedes Kind lernt eine Sprache oder auch mehrere, aber eben nicht zwangsläufig die Sprache der Mittelschicht. Spracherwerb gehört zum Menschsein dazu und wird durch angeborene geistige Grundlagen ausgelöst, die jeder von uns hat. Den Sprachinstinkt, wie der Linguist Steven Pinker dies in seinem Grundlagenwerk zum menschlichen Sprachvermögen nennt.
16.
So betont die Spracherwerbsforscherin Rosemary Tracy, dass Sprache grundsätzlich unabhängig von der Intelligenz und ohne explizite Unterweisung oder Korrektur erworben wird. Wobei auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachvarianten von Anfang an normal sind.
17.
Spracherwerb gehört zum Menschsein dazu und wird durch angeborene geistige Grundlagen ausgelöst, die jeder von uns hat. Den Sprachinstinkt, wie der Linguist Steven Pinker dies in seinem Grundlagenwerk zum menschlichen Sprachvermögen nennt. So betont die Spracherwerbsforscherin Rosemary Tracy, dass Sprache grundsätzlich unabhängig von der Intelligenz und ohne explizite Unterweisung oder Korrektur erworben wird. Wobei auch Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachvarianten von Anfang an normal sind. Auch einsprachige Kinder wissen, dass es unterschiedliche Sprechweisen in einer Sprache gibt. Allein schon dadurch, dass kleine Kinder noch anders sprechen als Erwachsene. Das heißt, dass Erwachsene und Kinder unterschiedliche sprachliche Systeme nutzen. Mehrsprachige Kinder durchlaufen daher beim Spracherwerb ganz ähnliche Phasen wie einsprachige Kinder. Mit denselben Fehlern, die natürlich gar keine Fehler sind, sondern typische Abweichungen von der Erwachsenensprache, die in normalen Entwicklungsstufen im Spracherwerb auftreten. Bei Halbsprachigkeit könnte man an so etwas wie Caspar Hauser denken, aber nicht an ein normal entwickeltes Kind, das mit zwei oder mehr Sprachen aufwächst. Eine tatsächliche Halbsprachigkeit als sprachliches Defizit mehrsprachig aufwachsender Kinder wurde entsprechend auch in zahlreichen Studien widerlegt. Ganz ähnlich wie der Mythos vom restringierten Code aus den 1960ern. Und auch Cummins nutzt mittlerweile den Begriff Halbsprachigkeit nicht mehr. Das vermeintliche Defizit im Deutschen, das einige mehrsprachige Kinder haben, entpuppt sich damit vor allem als Problem in der formellen Schulsprache, aber nicht als Problem ihrer Mehrsprachigkeit.
18.
Das vermeintliche Defizit im Deutschen, das einige mehrsprachige Kinder haben, entpuppt sich damit vor allem als Problem in der formellen Schulsprache, aber nicht als Problem ihrer Mehrsprachigkeit. Entsprechend unterscheidet zum Beispiel das europäische Forschungsprojekt Languages in a Network of European Excellence zwischen Bildungsmehrsprachigkeit und natürlicher Mehrsprachigkeit. Zweisprachige Kinder können volle Kompetenzen in natürlicher Mehrsprachigkeit besitzen, auch wenn ihnen die Bildungssprache, die Sprache der Schule, noch fehlt. So konnten auch in einer Untersuchung der sprachlichen Leistungen von Kindern an Berliner Grundschulen keine Unterschiede zwischen Kindern deutscher und nichtdeutscher Herkunftssprache festgestellt werden, wenn der sozioökonomische Hintergrund der Familien gleich war. Andrea Ecker, die Studie durchführte, stellt dazu fest, Zitat, dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die beobachteten Leistungsunterschiede zwischen den Schülergruppen nicht auf den Sprachhintergrund der Kinder zurückzuführen sind, sondern vor allem im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status der Familien stehen. Zitat Ende.
19.
Dennoch hält sich der Mythos von der doppelten Halbsprachigkeit hartnäckig in der Öffentlichkeit und taucht bis heute selbst in pädagogischen und bildungspolitischen Schriften mitunter noch auf. Die Leidtragenden solcher Mythen sind die Kinder, die einmal als sprachlich defizitär gebrandmarkt von Anfang an mit Handicaps zu kämpfen haben, von negativen Erwartungen der Schule bis zu einem negativen sprachlichen Selbstbild.
20.
Die andere Seite des Mythos von der doppelten Halbsprachigkeit ist die Abwertung der Kompetenzen, die mehrsprachige Kinder in der Herkunftssprache ihrer Familie haben, also zum Beispiel im Türkischen oder Arabischen. So meint zum Beispiel der türkische Imam Furat Akdemir, vom türkischen Amt für religiöse Angelegenheiten nach Leverkusen entsandt, um die sunnitische Gemeinde zu betreuen, im Interview mit der Berliner Zeitung, Zitat, die Kinder in meiner Gemeinde können weder Deutsch noch Türkisch gut sprechen. Zitat Ende. Auch auf dieser Seite entspricht der Mythos nicht den sprachlichen Fakten. Zum einen wird bei solchen Aussagen das besondere Sprachprofil mehrsprachiger Kinder nicht berücksichtigt, die ihre beiden Sprachen zum Beispiel ganz unterschiedlich in formellen und informellen Gesprächssituationen nutzen, im Gespräch untereinander zum Teil virtuos von einer Sprache in die andere und zurückwechseln und Ausdrücke einer Sprache in die andere integrieren. Dieser mühelose Wechsel, Code-Switching, ist nicht Ausdruck von Hilflosigkeit, sondern von hoher sprachlicher Kompetenz. Er folgt systematischen Grammatik- und Diskursregeln und wird gezielt in mehrsprachigen Gesprächssituationen eingesetzt und zum Beispiel nicht gegenüber Einsprachigen gebraucht, die die andere Sprache nicht verstehen. Ganz zentral für das Verständnis von Kompetenzen in den Herkunftssprachen mehrsprachiger Kinder ist zudem, dass diese Sprachen ja im neuen Land, hier Deutschland, nicht konserviert werden, sondern sich auch hier weiterentwickeln. Im Kontext von Migration werden Sprachen in eine neue Umgebung mitgebracht, dort unter neuen sprachlichen und sozialen Bedingungen weiterverwendet und eben auch weiterentwickelt und verändert. Das ist ein bekanntes Phänomen. Im Ausland entstehen neue Dialekte und sprachliche Varietäten, die sich von der Standardsprache im Herkunftsland unterscheiden. Die Abwertung des Türkischgebrauchs ist damit ein Beispiel für ein verbreitetes Missverständnis zur Sprache, nämlich die Ansicht, dass Abweichungen von der Standardvarietät, wie sie in Dialekten auftreten, sprachliche Fehler seien. Dies gilt jedoch für herkömmliche Dialekte im Türkischen und Deutschen genauso wenig wie für Dialekte, die sich durch die Migration in ein neues Land entwickeln. Deutsche Jugendliche türkischer Herkunft sind nicht doppelt halbsprachig und können kein richtiges Türkisch sprechen, sondern sie sprechen einen lokalen türkischen Dialekt, das Deutschlandtürkische.
21a.
Auch auf dieser Seite entspricht der Mythos nicht den sprachlichen Fakten.
21b.
Dies gilt jedoch für herkömmliche Dialekte im Türkischen und Deutschen genauso wenig wie für Dialekte, die sich durch die Migration in ein neues Land entwickeln.
21c.
Zum einen wird bei solchen Aussagen das besondere Sprachprofil mehrsprachiger Kinder nicht berücksichtigt, die ihre beiden Sprachen zum Beispiel ganz unterschiedlich in formellen und informellen Gesprächssituationen nutzen.
21d.
Das vermeintliche Defizit im Deutschen, das einige mehrsprachige Kinder haben, entpuppt sich damit vor allem als Problem in der formellen Schulsprache, aber nicht als Problem ihrer Mehrsprachigkeit.
22.
Die Abwertung des Türkischgebrauchs ist damit ein Beispiel für ein verbreitetes Missverständnis zur Sprache, nämlich die Ansicht, dass Abweichungen von der Standardvarietät, wie sie in Dialekten auftreten, sprachliche Fehler seien.
23a.
Dies gilt jedoch für herkömmliche Dialekte im Türkischen und Deutschen genauso wenig wie für Dialekte, die sich durch die Migration in ein neues Land entwickeln.
23b.
Zitat. Die Kinder in meiner Gemeinde können weder Deutsch noch Türkisch gut sprechen. Zitat Ende.
24.
Dieser mühelose Wechsel, Code-Switching, ist nicht Ausdruck von Hilflosigkeit.
24.
Dieser mühelose Wechsel, Code-Switching, ist nicht Ausdruck von Hilflosigkeit, sondern von hoher sprachlicher Kompetenz.
25.
Ganz zentral für das Verständnis von Kompetenzen in den Herkunftssprachen mehrsprachiger Kinder ist zudem, dass diese Sprachen ja im neuen Land, hier Deutschland, nicht konserviert werden.
25.
Ganz zentral für das Verständnis von Kompetenzen in den Herkunftssprachen mehrsprachiger Kinder ist zudem, dass diese Sprachen ja im neuen Land, hier Deutschland, nicht konserviert werden, sondern sich auch hier weiterentwickeln.
26.
Deutsche Jugendliche türkischer Herkunft sind nicht doppelt halbsprachig und können kein richtiges Türkisch sprechen.
26.
Deutsche Jugendliche türkischer Herkunft sind nicht doppelt halbsprachig und können kein richtiges Türkisch sprechen, sondern sie sprechen einen lokalen türkischen Dialekt, das Deutschlandtürkische.
27.
Zusammengefasst ist das Schreckgespenst der doppelten Halbsprachigkeit damit genau das, ein Schreckgespenst, das sich als Täuschung entpuppt. Kinder, die von klein auf zwei oder mehrere Sprachen sprechen, erwerben damit kein Handicap. Entsprechend stellt beispielsweise Rosemary Tracy die Ansicht, dass Sprachmischung zu Verwirrung führe und kindliche Mehrsprachigkeit ein Risiko darstelle, unter die Überschrift Mythen, Ideologien, Unsinn. Ein Risiko besteht für diese Kinder allein in der sozialen Abwertung von Mehrsprachigkeit und in der Abwertung bestimmter Zweitsprachen. In diesem Sinne stellt etwa die Gesellschaft für bedrohte Sprachen fest, Zitat, alles spricht dafür, dass Mehrsprachigkeit, in Europa oft als Kuriosität bestaunt, nicht nur unproblematisch, sondern vielmehr natürlich und wünschenswert ist. Insbesondere Kinder können mühelos zwei oder auch mehr Sprachen nebeneinander erwerben. Für Menschen, die eine regionale Sprache oder einen Dialekt neben der Mehrheitssprache oder Standardsprache sprechen, ist dies deshalb nur dann ein Nachteil, wenn es von der Mehrheit abgelehnt wird. Wo die Zugehörigkeit zu mehreren Kulturen anerkannt und nicht als Problem oder Stigma angesehen wird, kann sich eine gesunde, vielschichtige Identität entwickeln. Zitat Ende.
28.
Um eine solche positive Entwicklung zu fördern, müssen wir uns von dem monolingualen Habitus trennen, der nicht unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. Wir sollten anerkennen, in den Worten Christoph Schröders, Zitat, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft mehrsprachig ist, einfach, weil ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung mehrsprachig ist. Zitat Ende. Wir sind kein einsprachiges Land, und das ist gut so. Mehrsprachigkeit ist eine wertvolle Ressource für eine Gesellschaft, und sie ist auch etwas ganz Normales. Mehrsprachigkeit, Nicht-Einsprachigkeit ist der Normalfall in menschlichen Kulturen. Und zu diesem Normalfall gehören eben auch sprachliche Varianten, die sich besonders in mehrsprachigen Kontexten entwickeln. Wie etwa François Grosjean, einer der führenden Mehrsprachigkeitsforscher, betont, ist mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung heute mehrsprachig. Dass jemand nur mit einer Sprache aufwächst und weitere Sprachen erst später mit viel Mühe als Fremdsprachen lernen muss, wie das zum Beispiel bei mir der Fall war, ist nichts Positives, sondern eher eine sprachliche Verarmung. Ein besonders sprachenreiches Land und zugleich ein besonders positives Beispiel für Einstellungen gegenüber Mehrsprachigkeit ist Indien. Nach der letzten Zählung werden dort 427 Sprachen gesprochen. Etwa 65% der Bevölkerung sind mehrsprachig, darunter viele, die von klein auf mit mindestens drei Sprachen aufwachsen. Viele sprechen auch Englisch und durch den verbreiteten Gebrauch hat sich in Indien eine eigene Variante des Englischen, das Indian English, entwickelt, mit Besonderheiten in Aussprache, Wortschatz und Grammatik. Dies löst dort aber keine Furcht vor Sprachverfall, Halbsprachigkeit oder Ähnlichem aus, sondern Indian English wird selbstbewusst als weitere indische Sprache verstanden und damit als ein weiteres Element des indischen Sprachenreichtums. Dagegen scheinen wir in Deutschland mit unseren Halbsprachigkeitsmythen immer noch in der alttestamentarischen Angst vor einer babylonischen Sprachverwirrung gefangen. Dabei gibt es, um im biblischen Rahmen zu bleiben, den positiven Gegenentwurf hierzu schon im Neuen Testament. Der Segen der Mehrsprachigkeit des Pfingstwunders ist uns heute noch einen Feiertag wert. So finden wir folgende Beschreibung in Apostel 2. Und als der Pfingsttag, das jüdische Schavuot-Fest, gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Zitat Ende. Wenn wir uns nicht von Schreckgespenstern den Blick verschleiern lassen, können wir Mehrsprachigkeit als den Vorteil nutzen, der sie ist. Für uns alle als gesellschaftliche Ressource und für die einzelnen Sprecher als zusätzliche sprachliche Kompetenz. Aber auch in einem weiteren Sinne als Vorteil im Bereich geistiger Kompetenzen. Nach unserem Ausflug in biblische Zeiten hierzu ein kurzer Blick auf heutige Forschungsergebnisse zu mehrsprachigen Kindern und Erwachsenen. Aus kognitionswissenschaftlichen und psychologischen Studien wissen wir, dass Kinder, die schon früh eine zweite Sprache lernen, besser als einsprachige Kinder bei Tests abschneiden, die die sogenannten exekutiven Hirnfunktionen fordern, nämlich geistige Flexibilität sowie kognitive Kontrolle und Arbeitsgedächtnis. Wenn man nicht auf eine Sprache beschränkt ist, sondern mehrere im täglichen Leben verwendet, dann stehen diese Sprachen im Kopf quasi miteinander im Wettbewerb. Eine Sprache muss immer unterdrückt werden, wenn die andere gebraucht wird. Diese Konkurrenz ist eine positive Herausforderung für das Gehirn. Sie trainiert täglich die exekutiven Hirnfunktionen. Dieser Vorteil bleibt auch bei Erwachsenen erhalten. So zeigte etwa Ellen Bialystok, die für ihre Forschung kürzlich den kanadischen Killam Prize gewann, in verschiedenen Studien, dass Mehrsprachigkeit den geistigen Abbau im Alter hinausschieben kann. Mehrsprachige Kinder tun sich bei gleichen Rahmenbedingungen auch leichter in der Mathematik, wo es ja ähnlich wie bei verschiedenen Sprachen auch um verschiedene Systeme geht und wo gerade zu Beginn des Mathematiklernens ganz wesentlich auch das Arbeitsgedächtnis eine wichtige Rolle spielt. Die Entwicklungspsychologen Agnesh Melinda Kovacs und Jacques Miller zeigen in einer Studie, dass Kinder, die von Anfang an mehrsprachig aufwachsen, bereits im Alter von einem Jahr, also bevor sie selbst zu sprechen anfangen, sprachliche Muster besser erkennen können als einsprachig aufwachsende Kinder. Der frühe Kontakt mit mehreren Sprachen ist offensichtlich ein geistiges Training, das Kinder befähigt, abstrakte Strukturen flexibler und effizienter zu verarbeiten. Frühe Mehrsprachigkeit ist somit eine kognitive Herausforderung, der Kinder problemlos gewachsen sind und die zu kognitiven Vorteilen führt, die gerade im Bildungsbereich genutzt werden können.
29. A.
So zeigte etwa Ellen Bialystok, die für ihre Forschung kürzlich den kanadischen Killam Prize gewann, in verschiedenen Studien, dass Mehrsprachigkeit den geistigen Abbau im Alter hinausschieben kann.
29. B.
Aus kognitionswissenschaftlichen und psychologischen Studien wissen wir, dass Kinder, die schon früh eine zweite Sprache lernen, besser als einsprachige Kinder bei Tests abschneiden, die die sogenannten exekutiven Hirnfunktionen fordern.
29. C.
Wie etwa François Grosjean, einer der führenden Mehrsprachigkeitsforscher, betont, ist mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung heute mehrsprachig.
29. D.
In diesem Sinne stellt etwa die Gesellschaft für bedrohte Sprachen fest.
29. E.
Entsprechend stellt beispielsweise Rosemary Tracy die Ansicht, dass Sprachmischung zu Verwirrung führe und kindliche Mehrsprachigkeit ein Risiko darstelle, unter die Überschrift Mythen, Ideologien, Unsinn.
30.
Frühe Mehrsprachigkeit ist somit eine kognitive Herausforderung, der Kinder problemlos gewachsen sind und die zu kognitiven Vorteilen führt, die gerade im Bildungsbereich genutzt werden können. Wenn, wie hier immer wieder deutlich wurde, die Rahmenbedingungen dieselben sind. Das heißt, wenn Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten und mit Zweitsprachen unterschiedlichen sozialen Marktwerts dieselben Chancen haben, wenn sie in der Schule denselben positiven Erwartungen begegnen, wenn ihre sprachlichen Kompetenzen gleichermaßen wahrgenommen werden und sich diese Wahrnehmung auf sprachliche Fakten stützt, nicht auf das soziale Prestige unterschiedlicher Dialekte und Sprachen.
31.
Grundsätzlich unterscheiden sich Sprecher immer darin, dass sie unterschiedliche sprachliche Erfahrungen und ein unterschiedliches Repertoire in verschiedenen Bereichen haben. Dies kann ganz unterschiedliche Bereiche wie Fußball, Computer oder auch Inneneinrichtungen betreffen und bezieht sich nicht nur auf den Wortschatz, sondern auch auf Besonderheiten der Aussprache.
32.
Indien-Englisch wird selbstbewusst als weitere indische Sprache verstanden und damit als ein weiteres Element des indischen Sprachenreichtums. Dagegen scheinen wir in Deutschland mit unseren Halbsprachigkeitsmythen immer noch in der alttestamentarischen Angst vor einer babylonischen Sprachverwirrung gefangen.
33.
Sprachtests werden typischerweise von Mittelschichtprüfern mit ihrem Mittelschichtsprachgebrauch und Habitus durchgeführt. Und Kinder aus anderen sozialen Schichten neigen dazu, dann eher schüchtern zu sein und nicht viel zu sagen. Wenn solche sprachlichen Kompetenzen getestet werden und es um Fähigkeiten in der Schulsprache geht, dann sagt ein schlechteres Abschneiden von Kindern mit türkischer, arabischer und anderer Zweitsprache somit nicht unbedingt etwas über ihr Sprachvermögen aus, noch deutet es auf Halbsprachigkeit hin. Entsprechend schneiden auch einsprachige Kinder bei Sprachtests schlecht ab, wenn sie nicht aus der Mittelschicht kommen.
34.
Im Kontext von Migration findet also immer auch eine Veränderung der Herkunftssprache statt. Sprachen, die verwendet werden, sind lebendig und dynamisch, sie entwickeln sich weiter.